Lassen wir uns als lebendige Steine von Gott verwenden. Dem werden wir heute ein wenig nachgehen. Was aber sind lebendige Bausteine? Gibt es die überhaupt? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die wir uns gleich anschauen werden, auf welchen ganz unterschiedliche Bausteine abgebildet sind. Ich zeige es jetzt gleich an der Leinwand. Ich denke, Sie stimmen mir zu, dass das alles Bausteine waren. Bausteine in ganz verschiedenen Arten, in ganz unterschiedlichen Formen und Farben. Auch der Sinn und Zweck dieser einzelnen Bausteine ist ganz unterschiedlich. Nur gibt es bei diesen Materialien zwei oder eine Möglichkeit, diese Materialien in zwei Kategorien einzuteilen. Haben Sie festgestellt, welchen? Die eine Kategorie ist die Einteilung in tote Baustoffe. Das sind Baustoffe wie zum Beispiel Stein oder Metall oder Holz oder halt einfach Materialien, die von sich aus nicht mehr leben, die nicht lebendig sind. Sie können sich nicht selber verändern und sie können einfach nur zum Bauen verwendet werden. In der anderen Kategorie sind lebendige Baustoffe. Auch sie werden zu Bauen verwendet, aber sie sind entweder selbst lebendig, wie zum Beispiel die Korallen, oder sie dienen einem Organismus als wichtiger Baustoff zum Leben. Es gibt also lebendige Bausteine. Es muss ja so sein, weil die Bibel spricht ja auch davon. Paulus verwendet dieses Bild der lebendigen Steine in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel in den Versen 4 bis 10. Ich lese diese Verse. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar als unbrauchbar weggeworfen vor Gott, er aber ist eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Darum steht auch in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Gerade der Stein, der von den Fachleuten als unbrauchbar verworfen ist, der ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchten, stoßen sie sich an ihm, doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Wir sind also Bausteine von Gott und er verwendet uns zum Bauen. Er verwendet uns als Bausteine für das Haus, das er am Bauen ist. Das wäre nicht von der Sache her auch ganz klar. Wenn wir etwas bauen wollen, dann brauchen wir Bausteine. Ohne das können wir nichts bauen. Wenn zum Beispiel der Dachdecker im nächsten oder übernächsten Monat kommt und bei uns da beim Gemeindehaus am Dach arbeiten will, dann braucht er Steine, also beziehungsweise Dachziegel, um etwas machen zu können. Wie sieht das jetzt aber mit Gott aus? Denn er Er bräuchte gar keine Steine. Er könnte sagen, es soll werden. Also, das Haus, das soll stehen. Und es würde so sein. So, wie er es auch bei der Schöpfung gemacht hat. Als er gesagt hat, es soll werden und es wurde. Zum Beispiel halt eben mit dem Licht. Es soll Licht werden und es wurde Licht. Oder es sollen Lichter am Himmel entstehen und dann entstanden Sonne, Mond und die Sterne. Einfach durch sein Wort. So könnte er es auch beim Haus machen. Aber er macht das nicht. Er baut lieber am Haus ganz grundlegend und lässt sich Zeit. Denn das Haus, das er baut, ist sein Haus. Sein Haus, das ist dann nicht auch eine Art Wortspiel. Zum einen hat es die Bedeutung von einem Haus, also einem Wohnsitz, ein Wohnsitz von Gott. Ich verstehe darunter ein Gebäude, eine Unterkunft, ein Wohnsitz oder halt einfach ein Dach über dem Kopf, da wo man dann ist. Da, wo man sesshaft ist. So ist es auch mit dem Haus Gottes. Er hat da in seinem Haus seinen Wohnsitz und ist dort präsent. Nun kann es aber auch sein, dass mit dem Haus, also sein Haus, dass da die Angehörigen bezeichnet werden. In der Bibel, besonders im Neuen Testament, finden wir immer den Ausdruck, er und sein Haus haben dies oder jenes erlebt. Oder sie machen dies oder jenes. Zum Beispiel der Gefängnisaufseher aus der Apostelgeschichte, da heißt es, dass Paulus und Silas dem Gefängnisaufseher und seinem Haus das Evangelium verkündigt haben. Und der Gefängnisaufseher und sein Haus sind zum Glauben gekommen und ließen sich taufen. Damit wird also klar, ein Gebäude kann damit nicht gemeint sein. Das ist jetzt kein Wohnsitz, sondern es werden damit Menschen bezeichnet und Beziehungen aufgezeigt. Beim Haus Gottes sind wir, die Nachfolger Christi, gemeint. Denn Gott hat eine Beziehung zu uns. Er ist sie eingegangen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und gleichzeitig hat er mit unserer Hinwendung zu ihm auch in uns Platz genommen. Also, er hat in uns drin auch seinen Wohnsitz. Es gilt also beides in Bezug auf das Haus Gottes. Wir sind der Wohnsitz von Gott und wir gehören gleichzeitig zum Hause Gottes. Damit das so sein kann, hat Gott selber den Grund zu seinem Haus, zu seinem Tempel gelegt. Das Fundament, die Basis, ist Jesus Christus. Gott hat das schon lange vor der Geburt von Jesus Christus angekündigt. Er hat vorausgesagt, dass er in seiner Stadt einen kostbaren Edelstein legen wird, als Grundstein. Also als Basis, worauf dann das Fundament steht. Und das ist geschehen. Christus wurde der Grundstein, er wurde das Fundament, worauf alles andere sich gründen muss. Auch unser Herz soll seine Wurzeln, soll seinen Grund, sein Fundament in Christus haben. Das ist die Basis unseres christlichen Glaubens. Und so gilt auch, wer sich auf Christus verlässt, der wird nicht zugrunde gehen, sondern er wird errettet werden. So ist es auch, wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir wirklich Gott von Herzen lieben, wenn wir bei ihm sein wollen, wenn Gott und Jesus Christus der Grund und das Fundament unseres Glaubens ist, dann rettet uns Gott aus unserer Schuld. Dann holt er uns zu sich in sein Haus und dann vergibt uns Gott. Und so wird dann auch die Sünde, die Trennung von Gott, dass wir nicht mehr bei Gott sind, die wird dann aufgehoben und überwunden. indem wir einfach uns an Christus hängen und ihm nachfolgen. So wird dann Christus zu einem kostbaren und wunderbaren Edelstein auch für uns. Denn dann anerkennen wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland, als unseren Held, als unseren Retter und Erlöser. Und damit werden wir dann auch zu Nachfolgern, oder wir als Nachfolger dann zu einzelnen Bausteinen vom Haus Gottes, zu einzelnen Bausteinen des Ganzen, also vom Leib Christi und seiner Gemeinde. Und es ist so, es braucht jeden von uns. Denn wie beim Haus hat jeder Stein seinen Platz. Wenn beim Haus ein Stein fehlen würde, dann hätte man ein Loch drin. Dann könnte man rausschauen, würde es reinziehen. Wärme und Kälte könnte reinkommen. Tiere, was auch immer. Also es braucht da jeden einzelnen Stein. Das genau gleiche ist auch beim Haus Gottes. Gott braucht jeden von uns. Die Gemeinde braucht jeden von uns. Seine Gemeinde. Das Schöne beim Bau Gottes ist, dass wir nicht bauen müssen. Wir müssen uns nicht auferbauen und irgendwie das errichten, sondern es ist Gott, der es macht. Wir müssen da nicht etwas leisten, sondern Gott baut. Er ist der Aktive und wir dürfen passiv sein. Wir müssen ihn nur machen lassen. Also Gott die Einwilligung geben, dass er uns brauchen darf. Dass er uns dahin setzen kann, wo er möchte. Das Schöne dabei ist, bei diesem Hausbau, wir müssen uns nicht einmal selber halten. Denn der Halt ist auch Jesus Christus. Er ist der Eckstein. Ein Eckstein, das ist nicht zu verwechseln mit dem Grundstein. Denn der Grundstein, der ist unter dem Haus. Der ist beim Fundament oder unter dem Fundament. Und er trägt das Fundament. Der Eckstein hingegen ist ein großer, schwerer Stein an der Hausecke. Man sieht das sehr schön bei dem einen Bild hier drüben. Das ist ein riesiger Stein, der den Abschluss bildet. Und der Stein, der Eckstein, hält dann die anderen Steine, dass sie nicht weghullern. Also er gibt dem ganzen Haus die Stabilität und den Halt. Der Eckstein ist Jesus Christus beim Haus Gottes. Er ist also kostbar und wertvoll und unbedingt nötig. Das ist auch das Ärgernis oder das Blöde für die Nichtgläubigen. Denn er, der weggeworfen wurde und das abfallangesehene Stein, der ist nun das tragende und haltende Element vom Ganzen. Das hatte Gott im Voraus ganz genau gewusst. Und das auch gesagt. Denn Gott hat Jesus Christus auserwählt, genau dieser Stein zu sein, der von einem weggeworfen wurde, aber dann bei ihm so kostbar, so wertvoll ist und eine so tragende Rolle hat. Gott, er hat auch uns auserwählt. Gottes Herz schlägt für uns. Er will uns bei sich haben, jeden einzelnen von uns. Er will uns als ein außergewähltes Geschlecht bei sich haben. Und das bietet er uns an. Er macht das Angebot. Kommt her zu mir. Seid mein auserwähltes Volk. Wir müssen es nur annehmen und uns verwenden lassen. Verwenden lassen als Auserwählte, die wir zusammen sein heiliges Volk bilden. Denn Gott baut uns zu seinem Volk. Er weist uns da den Platz an, an dem wir sein sollen. Er weist uns den Platz zu, in dem er uns führt. Führt, so wie er auch sein Volk Israel geführt hat. Zum Beispiel eben in der Wüstenwanderung, als sie umhergezogen sind. Da ist er ihnen vorangegangen und hat sie dann an den richtigen Ort geleitet. Und die Israeliten, die waren dabei in Bewegung. Sie zogen von einem Fleck zum anderen. Sie waren nicht einfach gleich da. Also sie taten etwas. Und so führt auch Gott uns. Er lenkt uns, wenn wir in Bewegung sind. Und so bin ich dann da auch der Überzeugung, wenn wir so in Bewegung sind, da tut er uns dann auch Türen auf, die uns in die richtige Richtung leiten und verschließt uns andere. Das kann er tun. Bis wir an dem Ort sind, wo er uns brauchen möchte. Und so führt er uns durch das Leben als königliche Priesterschaft. Alle Nachfolger Christi sind damit gemeint. Nicht nur einzelne Personen, nicht nur einzelne Auserwählte, wie aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel der König David oder der Priester Nathan oder solche Personen. Alle. Es sind auch nicht nur Personen gemeint, die im vollzeitlichen Dienst stehen. Durch Jesus Christus sind alle angesprochen. Alle, die zu ihm gehören, sind in dem Amt als königliche Priester enthalten. Also alle, die Christus nachfolgen. Alle sind auf der einen Seite Königskinder, Kinder vom Reich Gottes. Und auf der anderen Seite sind wir alle Priester im Dienst von Gott. Priester in seinem eigenen Tempel, dem Tempel, den eben Gott baut. Dazu sind wir ausgesondert, um darin und dafür zu dienen, diesem Tempel und halt eben Gott. Und so sind wir das Eigentum von Gott. Wir gehören ganz zu ihm und haben ihn als unseren Herrscher und Heiland, als unseren unumstößlichen Herrn und König. Und so richten wir uns dann auch nach Gott, nach Jesus Christus aus. Wir richten uns aus nach ihm in Wort und Tat. Es wird uns dann zu einem Greuel das, was er nicht mag. Und wir fangen an zu lieben das, was er mag, daran, wo er Freude hat. Und so werden wir dann immer wie mehr ausgerichtet auf ihn hin, auf Jesus Christus hin und Gott. Denn wir sind sein heiliges Volk. Gott hat uns eigentlich aus der Dunkelheit der Trennung von ihm, ins Licht hineingerufen. Er hat uns sogar sein strahlendes Licht gesandt, in Jesus Christus. Und so ruft uns aus, dann auch Jesus Christus zu sich ins Licht hinein, damit wir Priester von Gott sind. Das ist die Aufgabe, die er für uns hat. Wir sind jetzt Priester von Gott für die Welt. Wir bringen da geistliche Opfer. Opfer, an welchen Gott gefallen hat. Indem wir zum Beispiel mal auf etwas verzichten, zu sagen oder zu tun, zur Ehre von ihm, von Gott. Oder indem wir etwas sagen oder machen, auch zur Ehre von Gott. Zusätzlich sind wir aber auch Priester vor der Welt für Gott und weisen in der Funktion immer wieder auf Gott hin. Das ist der Auftrag Gottes an uns, dass wir ihn und seinen Sohn Jesus Christus verkündigen. Also, dass wir von ihm erzählen sollen. Er hat uns zu sich gerufen und er schenkt uns die Gnade der Vergebung, damit wir davon, von dieser Gnade, von dieser Vergebung erzählen können. Damit wir ihn überall verkündigen und so auch dann helfen, weitere Steine für das Haus Gottes vorzubereiten. Das ist das, was wir tun können. Erzählen und zeugen. Und so einen kleinen Funken, einen kleinen Samen aufstreuen. Der Funke kann überspringen, wenn wir erzählen von dem unübertrefflichen Gott und wie gut er es mit uns meint, wenn wir da ins Schwärmen kommen und die Größe Gottes aufzeigen können. Denn es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als eben von dieser Größe Gottes zu erzählen, von ihm zu schwärmen und von den Wundern, die wir mit ihm erleben, den Kleinen und Großen erzählen zu können. Und so aufzuzeigen, wie Gott es gut mit uns meint. Da können wir auch von ganz kleinen Dingen erzählen. Wie zum Beispiel, dass das Wetter am vorletzten Samstag, also am Samstag vor einer Woche, einfach perfekt war. Denn wir waren an diesem Samstag mit den Kiwi-Kindern, das ist den Kindern von unserer Gruppe, von die uns zu uns in die Gemeinde kommen, mit denen waren wir im Vogelpark. Und Gott hat es so gefügt, dass es an diesem Nachmittag das Wetter nicht nur stabil war, sondern dass es die Sonne geschienen hat, es richtig warm wurde und wir am Schluss sogar die Pullover ausziehen mussten. Und das entgegen aller jeglicher Wettervorhersagen. Denn die Vorhersagen, die haben anderes berichtet. Die haben gesagt, es ist trüb, das wird regnen. Bis hin zu Gewittern sind sie gegangen. Aber nichts von dem ist eingetreten. Einfach, weil er es so gefügt hat, damit wir mit den Kindern einen schönen Nachmittag verbringen dürfen und den Kindern von Gott erzählen können. Wenn wir solche Sachen erzählen können, unserem Mitchristen, was wir so Sachen erleben mit ihm, das macht Freude. Aber wir können natürlich auch Gott von anderen Dingen, also nicht Gott, sondern unseren Mitmenschen von anderen Dingen erzählen. Wir können eigentlich unseren Mitmenschen von jeden Erlebnissen mit Gott erzählen. Auch da, wo Leid damit dabei ist und wo er uns durchgetragen hat. Vielleicht, indem er uns Freunde zur Seite gestellt hat, die mit uns ein Stück Weg mitgegangen sind, die uns begleitet haben, uns mitgetragen haben und für uns gebeten haben. Die uns halt eben halfen, die Lasten zu tragen. Wenn wir nun davon anfangen zu erzählen, sind wir Zeugen von Gott. Und das ganz praktisch und einfach. Wir sind zusammen Zeugen von Gott. Denn gemeinsam sind wir stärker. Gemeinsam können wir mehr von Gott erfahren und ihn, Gott, tiefer kennenlernen. Gemeinsam ist es auch schön und hilfreich, wenn wir zu Gott beten und unsere Anliegen, unseren Dank und auch unseren Lob gemeinsam zu ihm bringen. Gemeinsam werden wir so auch von Gott auferbaut. Auferbaut zum Haus von Gott. Und somit dienen wir alle zur Verherrlichung Gottes mit unserem Leben und können so ins Loben, ins Zeugen und ins Danken kommen. Amen.